Kunst macht mich in erster Linie glücklich und regt mich immer wieder zum Denken an. Deswegen setze ich da meine ganze Leidenschaft rein.
Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
Fotografie ist längst mehr als nur das Festhalten eines Moments. Sie bewegt sich zwischen Kunst und Dokument, zwischen analogem Negativ und digitalem Stream. In Wien hat sie seit März 2025 ein neues Zuhause, das Fotoarsenal Wien.
Das Ausstellungshaus zeigt zeitgenössische Fotografie und Lens-Based Media in all ihren Facetten, von jungen Talenten bis hin zu international renommierten Künstlerinnen und Künstlern. Mit bis zu 12 Ausstellungen pro Jahr, einer eigenen Dunkelkammer und einem vielseitigen Vermittlungsprogramm ist es ein Ort, der Bilder nicht nur präsentiert, sondern auch hinterfragt.
Wir, das sind Sascha Worich und Andreas Maurer, haben mit Felix Hoffmann, dem Direktor des Fotoarsenal Wien, gesprochen. Über die Rolle der Fotografie im digitalen Zeitalter und über den Anspruch, ein neues Zentrum für das Medium in Österreich zu schaffen. Natürlich hat uns Felix Hoffmann auch erzählt, wie er selbst überhaupt zur Kunst gekommen ist und das Gespräch mit einem hörbaren Seufzer begonnen.
Ja, das ist immer so eine Frage, ne? Wo fängt man da an? Es gibt irgendwie so eine, wahrscheinlich eine familiäre Sozialisierung. Das muss man sich ja immer klar machen, was das heißt, mit einem bestimmten Kontext aufzuwachsen. Und dann habe ich am Ende meiner Schulzeit gedacht, es wäre ganz schön, Künstler zu werden. Und habe dann das Feld der Universitätslandschaft mir angesehen und die einzige Stadt, in der es 2 Kunstuniversitäten neben anderen deutschsprachigen Städten gab, war Wien. Und dann habe ich hier an der Angewandten versucht, Bildhauerei zu studieren und habe damals überhaupt nicht verstanden, was die alle machen, weil es gab 3 Fraktionen. Die eine hat so klassisch auf Holz und Stein gedroschen, die zweite hat sich mit Blut übergossen und ganz stark mit dem Körper gearbeitet und die dritte hatte Isabel Graf, die damals gerade Texte zur Kunst gegründet hat und hat eine freie Klasse gehabt. Die haben in der Ecke gesessen und haben Konzepte geschrieben. Und ich war Anfang 20 und habe mir gedacht, was, ich verstehe gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das sind für Kunstbegriffe, die hier verhandelt werden. Und habe dann parallel mit Kunstgeschichte angefangen. Und irgendwann haben meine Eltern gesagt, jetzt müsste ich mich mal entscheiden. Und dann ging es mehr in Richtung Kunstgeschichte. Und aus dem ist dann irgendwie am Ende des Studiums so eine Begegnung mit Fotografie entstanden. Und dann habe ich das intensiver verfolgt.
Ist aber doch ein großer Schritt, wenn ich sage, von der Bildhauerei, also von der dreidimensionalen Skulptur zur unter Anführungszeichen Flachware zum Foto. Was hat Sie an der Fotografie so begeistert, dass Sie gesagt haben, die Bildhauerei lassen wir jetzt links liegen?
Also die Bildhauerei hat originär auch sehr viel mit Reproduktion zu tun, auch wenn man jetzt irgendwie immer sagt, so ja, das Unikat in Holz und Stein mag irgendwie was anderes sein, aber wenn man an die Bronze denkt und die Möglichkeiten, die da die Reproduktion bietet und die Verbreitung, dann ist es oder liegt es mit der Fotografie sehr nahe. Und ich habe am Ende von meinem Studium eine Arbeit geschrieben über das Verhältnis von Fotografie und Tod, auch mehr oder weniger so zufällig, weil ich über so Sachen gestolpert bin, die ich medientheoretisch ganz interessant fand und habe dann die Medientheorie verbunden mit Fragestellungen, die mit den Bildern von Toten zusammenhingen, weil die Medientheorie behauptet immer, es gäbe quasi ein uns umgebendes Zeitkontinuum. Ja, so. Und die Fotografie würde quasi in dem Moment, wo ich den Auslöser einer Kamera drücke und jemanden einfriere, dieses Zeitkontinuum durchschneiden. Und bei ganz vielen Medientheoretikerinnen und Theoretikern wird diskutiert, was dieser Bruch eigentlich macht. Und oft wird das als medialer Tod beschrieben. Also das Einfrieren sei quasi eine Mortifizierung. Und ich habe aber jetzt Fotos gefunden, wo das genaue Gegenteil passiert, wo die Toten nochmal in einen Stuhl geschnallt haben, denen die Augen geöffnet haben, Make-up, fixiert, vertikal, also richtig so reingespannt, und dann haben die wie lebend fotografiert. Und das ist ja das genaue Gegenteil, was da passiert. Es wird verlebendigt, es wird irgendwie für sowas wie eine Erinnerung an Menschen wieder aufbereitet, und das habe ich so ein bisschen diskutiert, habe dann ein Stipendium bekommen, habe an verschiedenen Fotomuseen gearbeitet, und dann war ich ja in dieser, ich würde mal sagen, klassischen Schublade drin. Jetzt bist du also Fotografie, und da bin ich seit fast 25 Jahren drin.
Seit 25 Jahren in der Fotografie, seit, glaube ich, jetzt 3 Jahren in Wien. Wie war der Weg hierher? Also Sie hatten schon gesagt, es gab ursprünglich auch das Studium hier, aber dann, wie kam die Entscheidung nochmal oder zurück nach Wien zu kommen?
Also es gibt in Europa ganz wenig Neugründungen, institutionelle Neugründungen im Bereich fotografischer Institutionen. Also wenn man in die Geschichte zurückschaut, sind es eigentlich immer Sammlungen, die an existierenden Museen gegründet wurden, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und so eigenständige Fotomuseen oder Institutionen sind sehr rar. Und jetzt diese relativ schnelle Entscheidung, hier in Wien was zu kreieren, fand ich spannend und habe mich beworben und dann den Job bekommen und dann auch relativ schnell entschieden, dass ich das mache.
War es ein Kulturschock von Berlin wieder zurück nach Wien? Sie haben ja, also Foto haben Sie ja in Berlin auch schon geleitet, aber war es vielleicht so persönlich für Sie ein Kulturschock? Sie haben uns vorhin erzählt, Sie hatten allein plötzlich wieder ein Büro im Museumsquartier improvisiert.
Na, ich glaube, da gibt's ja auch mehrere Bereiche. Also ich würde sagen, Kulturschock weniger. Ich weiß ja, worauf ich mich hier so eingelassen habe und mag Wien sehr. Die Stadt hat einfach ganz tolle Qualitäten. Aber natürlich heißt es, ohne Infrastruktur eine Institution from scratch aufzubauen, ohne Homepage, ohne Mitarbeiterinnen, ohne am Anfang auch funktionierendes Büro, da ging es ja um alles, ja, vom Kopierer bis zum Stift, ja. Das bedeutet natürlich irgendwie schon nochmal interessante Prozesse auch für einen selber. Und ich finde, das war eine sehr interessante Zeit bisher.
Sie haben das sehr diplomatisch erklärt, nie im Museumsquartier gesessen, beim Fenster rausgeschaut und sich gedacht, in Berlin hätte ich über 40 Mitarbeiter gehabt, Mitarbeiterinnen. Wäre doch leichter gewesen.
Ja, also wenn man dann an einem Tisch, an einem Stuhl sitzt und aus so einer funktionierenden Infrastruktur gekommen ist, wo man das Ganze ja in Berlin, habe ich das ja schon mal irgendwie über fast 18 Jahre aufgebaut oder mit aufgebaut, und dann so das Gefühl hat, boah, was für eine Scheißidee. Und dieser Moment, den gab es sicher. Der gehört, glaube ich, auch dazu, und dann entwickelt man sich da eben raus, und jetzt haben wir gerade das neue Gebäude eröffnet, es gibt jetzt ein kleines Team, es gibt jetzt so eine funktionierende Infrastruktur, und dann mit dem Blick zurück, so nach knapp 2, 2,5 Jahren, ist man dann ganz froh, dass man sich da weiterentwickelt hat.
Jetzt ist Wien ja, sagen wir mal so, in der Außenwahrnehmung vor allem bekannt durch goldene Klimt-Gemälde, durch Schiele, durch die Malerei, auch durch die Wiener Werkstätte und so weiter. Was für eine Rolle spielt da die Fotografie in Wien?
Naja, bisher eine sehr untergeordnete Rolle. Also es gibt schon Institutionen, die international sehr stark mit dem Medium agiert haben. Ob das jetzt private Institutionen sind wie Westlicht oder die Albertina oder Bonartes. Also es gibt natürlich so eine tolle Grundlage. Aber es gibt jetzt in Wien originär keine lange Tradition. Die lange Tradition in Österreich sitzt eher in Graz und in Salzburg. Und nach Graz zur Kamera Austria sind ab den späten 70er Jahren wirklich internationale Größen gereist. Und oft eben, und das ist auch lustig, über Salzburg. Und da gab es eine große internationale Anbindung. Also bevor die Mauer gefallen ist und sich das ganze politische System verändert hat, gab es einen guten Austausch. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann man Wien an unterschiedlichen Stellen da auch vielleicht ein Stück weit weg von Klimt und der klassischen Moderne so ein Stück weit woanders hin entwickeln. Und das ist ja so der eine Bereich, sich zu fragen, was kann das Medium? Wie kann man Wien international da stärker verorten? Aber auf der anderen Seite geht es ja in unserer Zeit sehr stark um die Frage von Medienkompetenz und wie kann man da als Institution auch agieren. Also mir geht es jetzt nicht nur darum, schöne Ausstellungen zu machen und die Leute ins Fotoarsenal zu locken, sondern auch Fragen aufzuwerfen und eine jüngere Generation vielleicht stärker damit zu konfrontieren, was ist Fotografie eigentlich?
Aber interessanterweise ist ja Österreich eigentlich ein Fotoland, auch wenn wir es alle in der Kunstgeschichte nicht mit dem verbinden. Also wie der Sascha gesagt hat, wir denken oft an Klimt, Schiele, Kokoschka etc. Aber die Fotografie hat ja hier ganz wichtige Schritte gemacht, wenn ich dran denke, und an die Pressefotografie oder so.
Absolut. Also das 19. Jahrhundert kann mit Frankreich, England, hier in Österreich absolut mithalten. Das war eine der großen Gründungsnationen für das Medium. Überhaupt keine Frage. Und dann ebbt es eben irgendwann ab und singularisiert sich. Und dann muss man eben schauen, was lassen sich jetzt für Schätze noch heben? Wo gibt's quasi auch einen Nährboden? Und mich interessiert vor allem irgendwie auch, was gibt's für Institutionen, die sich mit dem Medium auseinandersetzen und wo kann man da Brücken bauen?
Stichwort Brücken bauen, Fotografie umgibt uns ja heute quasi tagtäglich alle. Wir sind eine sehr bildlastige Welt geworden, einfach durch Instagram etc., Social Media, visuell, welches Medium auch immer man es nimmt, TV etc. Wie vermittelt man jetzt überhaupt noch, dass Fotografie vielleicht mehr kann als nur abbilden, wie man es tagtäglich sieht?
Naja, ist immer die Frage, was Abbilden eigentlich heißt. Also Fotografie wird ja immer so ins Feld geführt, wenn es um sowas wie eine Referenz in die Wirklichkeit und in die Realität gibt oder geben soll. Ich bin da ja sehr skeptisch und wir haben, glaube ich, heute sehr stark damit zu tun, genau diese Bildwelten zu hinterfragen. Und wir müssen uns eigentlich auch viel stärker damit auseinandersetzen, dass wir in der Schule alle lesen, schreiben, rechnen lernen, aber nicht mit Bildern umgehen. Jetzt kommunizieren aber zumindest meine Kinder sehr stark über Bilder und sind sehr stark auf ihren kleinen Screens, die wir in unseren Hosentaschen tragen, mit diesen Bildwelten unterwegs. Und was heißt das eigentlich, wenn da die ganze Zeit politische, ökonomische oder andere Dinge bei denen ankommen, die sie eigentlich gar nicht taxieren können und auch die Bilder gar nicht wirklich in einer Tiefe ergründen? Und da müssen wir, glaube ich, auch als Institution ganz stark dran arbeiten, diese Fragen erstmal aufzuwerfen.
Stichwort Frage. Was würden Sie sagen, was macht dieser Überschwang an Bildern vielleicht mit der Welt oder mit uns persönlich?
Na, erstmal zieht er sehr viel Aufmerksamkeit. Und erstmal muss man sagen, viele Leute denken, Bilder ließen sich viel einfacher lesen wie ein Text, ein Nachrichtentext. Also da muss man einfach drüber nachdenken, was heißt das, was sind das für Bilder? Und ich sage immer, wir müssen diese Bilder in tatsächlich bildforensisch versuchen zu ergründen. Also wo kommen die her? Wer hat Interesse daran, dass wir die Bilder sehen? Gibt es ökonomische oder politische Systeme, die die Bilder zu uns bringen? Also Schlagwörter, wir haben ja gerade zwei sehr starke Weltmächte, die mit Bildern auch agieren, ob das jetzt Putin oder Trump ist, die setzen die Bilder ja ganz bewusst ein. Und dann muss man sich fragen, was sind es für Bilder, die über gesteuerte Algorithmen bei uns landen? Und das finde ich an unterschiedlichen Stellen eher unangenehm, also diese Frage nicht wirklich beantworten zu können, als dass ich schon Antworten hätte.
Wir hatten ja schon gerade gesprochen, die kleinen Bildschirme in der Hosentasche begleiten uns ja heute Tag ein, Tag aus. Heute selbst ein Foto zu machen ist so einfach wie nie zuvor in der Geschichte. Was macht denn ein Foto aus oder ein gutes Foto aus, das jetzt im Museum hängt, von dem, was ich mit dem Smartphone beispielsweise so auf die Stelle mal schieße? Also was muss ein gutes Foto können?
Also Fotografie, und das ist das Spannende an diesem Medium, ist ja eigentlich so ein Schmelztiegel. Und das kann ja ein Foto sein, das mit dem Smartphone entstanden ist. Es kann auch ein Foto sein, das mit irgendeiner anderen Technik entstanden ist. Es kann auch sein, dass das an irgendwelchen anderen technischen Schnittstellen entsteht hin zur Digitalität. Deswegen heißt das Fotoarsenal nicht nur Ort für Fotografie, sondern auch für Lens-Based Media. Da gibt's leider im Deutschen keinen anderen Begriff. Alles, was durch die Linse, also durch eine optische Linse rein und raus geht. Weil das ist die letzte Referenz, die wir quasi zu unserer analogen physischen Welt haben. Wir haben ja sehr starke Diskussionen gerade um Artificial Intelligence, alles was künstliche Intelligenz generieren kann. Und genau darum geht's auch, sich erstmal abzugrenzen. Also wir sind kein Ort, wo Bilder frei fluktuieren. Und dann ist die Frage, was landet da bei uns an den Wänden und was ist tatsächlich ein gutes Bild? Das sind sehr, auf der einen Seite sehr subjektive Entscheidungen, das muss man sagen. Also was wir jetzt auswählen, hängt immer auch damit zusammen, wie entwickeln sich Fragestellungen, wie entwickelt sich ein Foto- oder kunsthistorischer Kanon. Der spielt natürlich eine Rolle. Jetzt zeigen wir gerade konkret ein Beispiel, wo wir uns mit dem Archiv der Fotoagentur Magnum auseinandergesetzt haben. Und es geht ja, Ihre Frage geht so ein bisschen in die Richtung, was ist eigentlich ein ikonisches Bild und was ist ein gutes Bild? Und ich sage immer, ein ikonisches Bild ist eines, das viel gesehen wurde. Das muss nicht primär gut sein. Es gibt auch Beispiele in der Ausstellung, wo man jetzt sich davor stellt und sagt, das ist ein schlechtes Bild und trotzdem ist es berühmt geworden, weil es eine bestimmte Haltung, Geste widerspiegelt und einfach sehr stark benutzt wurde und zirkuliert ist. Ja, es gibt dieses Beispiel in der Ausstellung von Elliot Erwitt, der Khrushchev, den damals sowjetischen Präsidenten, und Richard Nixon, den damaligen US-Vizepräsidenten, fotografiert hat in der Nähe von Moskau. Die haben sich getroffen auf so einer kleinen Messe und die haben diskutiert über die Küche. Und dann haben sie sich so ein bisschen stärker auseinandergesetzt, als es um die Fortschrittlichkeit von der Frau und der Küche ging. Und es gab einen Moment, wo Nixon dann irgendwie dem Sowjet auf die Schulter tippt. Und natürlich ist es erstmal eine Machtgeste. Da ging es vor allem in erster Linie darum, ich zeige dir jetzt mal als US-Amerikaner, wo der Hammer hängt, ne? Also ich tippe dir mal auch aufs Revers. Und Elliot Erwitt hat das fotografiert. Das Problem an diesem Bild ist, Khrushchev hat fast die Augen zu. Also es ist aber nicht so ganz die Augen zu, dass man jetzt sagen würde, der würde träumen, sondern das ist so ein, Sie kennen das, sind so ein typisch halb misslungenes Foto, ne? Und trotzdem ist dieses Bild benutzt worden für einen US-amerikanischen Wahlkampf. Nixon ist daraufhin Präsident geworden. Ja, und das zeigt einfach auch, wenn Bilder oft zirkulieren, oft gespielt werden, auf einmal nisten die sich ein und es geht nur um diesen Finger auf dem Revers. Keiner sagt irgendwie, das ist ein schlechtes Bild.
Aber ganz blöd gefragt, dadurch, dass es heute mehr Bilder gibt, auch politische Bilder etc. oder politische Berichterstattung. Früher gab es halt in den Zeitschriften ein paar Bilder, die gezeigt wurden, die ausgewählt wurden. Heute ist es eine Bilderflut, auch rund um Trump, Putin etc. Sind wir nicht aware genug, da unterscheiden zu können? Sind wir immer noch quasi in der gleichen Situation wie damals, zu sagen, wenn mir dieses Bild gezeigt wird, denke ich, mache ich genau das?
Na, es sind mehr Bilder. Also, und ich glaube, diese Singularität von Bildern, die über Printprodukte, also Magazine und Zeitschriften und dann aber auch über das lineare Fernsehen verbreitet worden sind, sind deutlich, jetzt deutlich mehr. Damals waren es deutlich weniger. Und das schafft natürlich Probleme. Und ich glaube, mit dieser Masse umzugehen, ist eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie viel ihr gerade Bilder auf euren Mobiltelefonen habt. Bei mir sind es, glaube ich, gerade 26.000 und ich müsste die dringend aufräumen und mich stark damit beschäftigen. Das macht natürlich keiner. Wir sagen alle, ach, dann packen wir die halt hoch in die Cloud, damit sie nicht verloren gehen. Wir legen keine Fotoalben mehr an, die irgendwie physisch im Regal stehen, sondern tragen das alles mit uns rum. Und die Cloud schafft natürlich auch Binnenprobleme. Wir denken immer, das ist was Non-Physisches, aber natürlich braucht die Cloud Energie. Da stehen irgendwo Serverfarmen. Ich habe vor Jahren eine Ausstellung gemacht, da ging es genau um diese Frage, wie gehen die Bilder von A nach B? Und wenn man dann an der Atlantikküste steht und sieht, da gehen so riesige baumstarke Kabeltrossen ins Meer, dann wird einem klar, okay, da ist überhaupt nichts Non-Physisch. Da geht's wirklich um physischen Transport von Bildern von A nach B. Und das vergessen wir einfach.
Was mich interessieren würde noch, ob es auch in der Fotografie, wie jetzt beispielsweise in der Malerei, auch so gewisse Trends und Entwicklungen gibt, die so vonstatten gehen, wo man jetzt eben mit dem Blick zurück in die Vergangenheit sieht, ah, da hat sich was verändert, was Grundsätzliches. Wie ist es bei der Fotografie?
Na, ich habe das schon versucht, jetzt so ein bisschen zu skizzieren. Also die Fotografie steht ja gerade an so einem neuen Entwicklungsschritt. Da wird ja relativ viel diskutiert, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Also wir haben so mehrere historische Veränderungen. Ich würde immer ungern von Brüchen sprechen, sondern es sind tatsächlich Kontinuitäten, die sich entwickeln. Und wir haben in den 90er Jahren das verstärkte Aufkommen von Digitalität oder von digitalen Bildern gehabt. Vor allem in der professionellen Fotografie setzt sich das digitale Bild schon in den 90ern durch, obwohl man immer denkt, so ach, das müsste eigentlich später kommen. Wir fotografieren dann so seit den 10er Jahren verstärkt digital. Und das tut natürlich auch was mit diesen ganzen Entwicklungsschritten und veränderten Denkstrukturen, technischen Denkstrukturen, die da drinstecken. Das Fotoarsenal verantwortet ja zusammen mit der Kunsthalle auch ein Festival, das heißt Vienna Digital Cultures. Wir haben gerade eine sehr tolle Installation da gehabt von Kate Crawford, so eine riesige Wandinstallation, wo man quasi diese ganzen technischen Möglichkeiten und Entwicklungen seit 1500 mal sehen konnte, in quasi so einer grafischen Struktur. Kate Crawford hat 5 Jahre daran gearbeitet und da ist mir nochmal klar geworden, wie quasi die Entwicklung der Kommunikation, ne, über Telegrafie, dann Telefon, sich weiterentwickelt zu dem, was wir heute haben. Und eben auch im Bild sich diese Entwicklungen seit Hunderten von Jahren in so einer Kontinuität weiterentwickeln. Und das muss man sich immer klar machen. Das sind keine grundsätzlichen Zäsuren und Brüche, sondern da geht seit Hunderten von Jahren etwas vom Brief über, keine Ahnung, dann die Karte Visit, wo man sich die Bilder im 19. Jahrhundert quasi wie eine Visitenkarte als Foto schon gegeben hat, bis zur Postkarte. Es geht einfach immer weiter und heute kommunizieren wir über Social-Media-Kanäle auch vermehrt über Bilder.
Über 26.000 Bilder, haben Sie gesagt, haben Sie auf dem Handy oder auf der Cloud gespeichert. Mhm. Natürlich scrollt man die nicht täglich alle durch und Sie werden einen anderen Zugang mittlerweile zur Bildmächtigkeit der Welt haben. Aber gibt's vielleicht ein Foto, ein Bild in Ihrem Handy-Cloud auf Ihrem Smartphone, wo Sie sagen, da freue ich mich jetzt noch, dass ich das gemacht habe. Gut, dass ich das drauf habe.
Oh, das ist wahnsinnig schwer, weil auch da gibt's ja ganz viele Ebenen. Das kennen wir doch alle. Es gibt Bilder, mit denen oder zu denen haben wir eine ganz enge emotionale Beziehung, wie Bilder zu Familie, Kindern, bestimmte Momente, an die man sich gern erinnert. Weil Fotografie ist eben auch ein Medium, das irgendwie eine Erinnerungsstütze ist. Und dann gibt's eben Bilder, die einem sonst vielleicht formal oder aus einem anderen Zusammenhang wichtig sind. Also ich habe da kein eines Bild, das tut mir leid.
Kein Feel-Good-Foto?
Nein, nicht wirklich. Also da gibt's viele Feel-Good-Fotos. Jetzt in der aktuellen Ausstellung gibt's auch eine so eine Reihe mit Sonnenuntergängen von Magnum-Fotografen. Das sind ja so klassische Feel-Good-Bilder. Da gibt's bei mir auch sehr viele im Handy.
Felix Hoffmann, Direktor des Fotoarsenal Wien, war unser heutiger Gesprächspartner in dieser Folge von Kunstblick. Wenn ihr jetzt Lust auf Fotografie bekommen habt, noch bis zum 21. September ist im Fotoarsenal Wien die Ausstellung Henri Cartier-Bresson Watch, Watch, Watch zu sehen. Eine Hommage an den großen Meister des entscheidenden Moments.
Ab dem 4. Oktober folgt dann die Schau Science Fiction – A Non-History of Plants, die bis zum 18. Jänner 2026 läuft und Fotografie auf ganz unerwartete Weise mit Natur- und Zukunftsfragen verbindet.
Und weil wir uns auch immer über Feedback freuen, lasst uns gerne ein Like da oder schreibt uns in die Kommentare, wen ihr bei der nächsten Kunstblick-Folge gerne mal hören möchtet. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagen Andreas Maurer und Sascha Worrich.